Von guten Nachrichten bekommt man nie genug. Erst recht, wenn es um München, Sport, Kultur und Promis geht. Lesen Sie selbst gute Nachrichten. Heute in der Abendzeitung und auf abendzeitung.de. Abendzeitung. Die ist gut.
95.5 Charivari präsentiert. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner.
Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ihr hört in diesem Podcast Menschen, die ganz mutig ihren Traum gefolgt sind, die ganz mutig ihre eigene Vision verwirklicht haben, ganz egal, was das Umfeld dazu gesagt hat, ganz egal, wie verrückt vielleicht diese Idee erstmal erscheinen mag. Diese Menschen haben alle eins gemeinsam, sie haben sich nicht beirren lassen und sind einfach ihren Weg gegangen und sagen jetzt, wir sind glücklicher als jemals zuvor. Ich hoffe, diese Geschichten inspirieren euch genauso wie mich und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, schön, dass du mit dabei bist bei einer neuen Folge von Einfach machen, mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Ich habe ja schon in dieser Podcast-Reihe mit vielen Menschen gesprochen, die noch relativ am Anfang ihrer Gründung stehen. Heute habe ich einen Gast, ja, der ist in der Gründerszene bekannt wie ein bunter Hund. Ich glaube, das kann man so sagen. Er ist unter anderem auch der Mitgründer und Erfinder der Gründermesse Bits & Bretzels. War ja jetzt auch vor kurzem erst wieder in München. Barack Obama hat da schon mal gesprochen. In diesem Jahr war es Arnold Schwarzenegger. Er ist unter anderem auch CEO von Ride und hat so viele Auszeichnungen. Also alleine, wenn ich die mal alle hier vorlesen würde, dann wäre die Podcast-Folge, glaube ich, schon vorbei. Freue mich sehr, dass er heute da ist. Andreas Bruckschlögel. Hallo, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, du bist jemand, der sehr früh mit dem Gründen begonnen hat. Mhm. Ich habe über dich gelesen, da würde ich gerne mal wissen, ob das wirklich stimmt, dass du mit 12 Jahren deine erste Geschäftsidee hattest.
Ja, nee, das stimmt. Und das war auch wirklich per Zufall. Also ich war schon sehr früh einfach computeraffin und hatte auch wirklich das Glück, dass zu der Zeit meine Eltern mich da einfach unterstützt haben, also mir schon den Computer geschenkt haben. Ich glaube, da war ich 5. Also bevor ich eigentlich lesen und schreiben konnte, hatte ich einen Computer und wusste einfach schon bei ein paar Computerspielen, wo ich draufklicken musste, damit ich quasi da zu den Spielen komme. Und hatte dann eigentlich auch relativ früh einen ISDN-Anschluss. Mhm. Also jetzt quasi mit DSL quasi oder jetzt Glasfaser komplett, weil eigentlich fast jedem Haushalt verfügbar, weil damals war ISDN etwas, was zu Zeiten von Modem sehr teuer auch war. Und mein Vater hat mir das dann eben einfach im Alter von 7, 8 ermöglicht. Da habe ich angefangen, eigene Webseiten zu bauen.
Mit 7, 8?
Ja, einfach so ja. Eigene Homepages. So, hallo, ich bin Andi und bin Schüler und so weiter. Also halt die klassischen ersten Schritte, die man damals gemacht hat, in dem Web 1.0. Und dann im Alter von 12 habe ich dann regelmäßig die Chip-Zeitschrift abonniert und wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Da habe ich eine Anzeige gesehen, eine ganz kleine von eBay. Und da hieß es, Sachen kaufen und verkaufen online. Und dann war es mich so, okay, gut, gehe ich mal drauf, bin draufgegangen. Und dann war das so ein Marktplatz. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann probiere ich das auch einfach mal irgendwie mit einem Produkt. Und dann zu der Zeit hatte meine Mutter einen Lederwarenladen. Dann habe ich einfach dort einen Rucksack genommen, mir auf Mediamarkt dann eine Digitalkamera gekauft, das fotografiert, online gestellt und eingestellt für 60 Euro, glaube ich. Ich glaube, das war damals schon 2002, gerade zur Eurozeit. Und der Rucksack hätte eigentlich im Laden 80 Euro gekostet. Und dann der erste Rucksack ging nicht, also quasi wurde nicht verkauft.
Mhm. Hast du den bei eBay eingestellt?
Genau, bei eBay eingestellt. Mhm. Und dann wurde er nicht verkauft. Und dann war es so für mich so, okay, gut, woran liegt's? Was kann ich machen? Und dann habe ich angefangen, mich einzulesen, dass ich das optimieren müsste, dass ich dann eben nochmal in den Titel andere Sachen reinschreibe, dass irgendwie nochmal mehr verkäuferisch darstelle. Habe das gemacht und dann beim zweiten Mal habe ich dann wirklich so viel Keywords getroffen, dass dann ein Vater, der genau diesen Rucksack für seine Tochter gesucht hat, der überall ausverkauft war, gekauft hat und dann eben statt für 80 Euro eigentlich, wie er im Laden verkauft worden wäre, für 100. Also quasi, ich habe ihn teurer verkauft wie eigentlich im Laden, weil der Vater gesagt hat, egal was kostet, meine Tochter will den Rucksack, ich kaufe ihr den. Und dann war es für mich so der Kickstart, so, da habe ich so viel Blut geleckt und gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach öfter. Und dann ein paar Monate später haben wir 10, 20 Rucksäcke am Tag verkauft. Meine Mutter hat eigentlich quasi dann ihr Geschäft vom Laden vielmehr auf online verfrachtet und den ganzen Tag eigentlich quasi nur Pakete gepackt und Rucksäcke verschickt.
Und du warst 12 damals.
Ja, es war wirklich eine schöne Zeit. Und ich bin aus der Schule heimgekommen und habe online dann Rucksäcke verkauft. Ja, das ging dann eigentlich quasi von da an immer weiter. Und Schule war für mich wirklich eher so ein fast Laster, also so ein, okay, ich muss das machen, aber habe es dann trotzdem durchgezogen. Also ich kenne auch ein paar aus dieser Zeit, die einfach auch angefangen haben, früh zu gründen, die dann mit 15, 16 die Schule abgebrochen haben. Das habe ich zum Glück nie gemacht, weil immer alle um mich herum gesagt haben, mach dein Abi. Mhm. Das habe ich dann gemacht. Aber dann war für mich die Frage nach einem Studium eigentlich sehr schnell obsolet, weil ich gesagt habe, Abi habe ich und jetzt will ich aber wirklich voll gründen und das einfach ausleben. Und habe dann eben nicht mehr studiert. Aber die Schule habe ich zum Glück fertig gemacht.
Ja, ja. Zum Glück sagst du, aber ja. Du hast ja nie studiert, bis heute
nein,
nicht.
Nein.
Also jetzt mal unter uns, hättest du das Abi wirklich gebraucht?
Man weiß nie, was noch kommt. Ja, also von dem her würde ich sagen, als Gründer lebt man ja immer auch ein bisschen mit dem Risiko, dass jederzeit alles quasi nicht mehr funktionieren kann. Und ich glaube, da einfach mindestens ein guter Schulabschluss ist wichtig. Von dem her, ja und nein, ich hätte nie gebraucht, aber ich setze mal ein bisschen eine gewisse Souveränität gibt einem ja schon was, wenn man einen guten Schulabschluss hat. Und das, glaube ich, ist sehr viel im Unterbewusstsein, was einfach hilft. Mhm. Und ich muss sagen, natürlich, auf der einen Seite habe ich nie ein Studium jetzt wirklich vermisst. Auf der anderen Seite hätte es mir sicherlich auch da was gebracht. Also ich würde jetzt nie sagen, dass ein Studium für mich obsolet gewesen wäre vom Wissen oder so. Aber ich habe halt dann einfach das Glück gehabt, dass ich es ohne jetzt geschafft habe und habe halt viele Leute jetzt eingestellt, die promiert sind, was auch immer und einfach genau das Wissen mitbringen, was mir fehlt. Also somit ergänze ich das, was ich jetzt eben nicht habe.
Ja. Das ist ja jetzt schon eher ungewöhnlich, also mit 12 da so quasi in den Online-Handel einzusteigen. Jetzt hattest du, weiß ich nicht, wie du es rückblickend beurteilst, vielleicht auch das Glück, dass es ja dann noch ganz am Anfang stand, oder? Also
ja.
Da gab es ja auch nur eBay. Sonst gab es keine große andere Plattform wahrscheinlich.
Genau, und eBay war damals auch wirklich sehr, sehr klein. Also die hatten damals gerade mal 1000 Mitglieder und der Boom, der kam dann erst ein, zwei Jahre später mit dem 3-2-1-1, wo die Fernsehwerbung dann rauf und runter liefen. Und dann wurde eBay auch teurer, also auch für mich quasi dann so, dass die Einstellgebühren erhöht wurden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie unabhängig werden und habe dann einen eigenen Onlineshop gebaut. Aber genau wie du richtigerweise sagst, war es eine frühe Zeit, aber diese frühe Zeit gibt es eigentlich immer. Die gibt es jetzt im Thema Web 3, also auch da quasi gibt es jetzt erste Pioniere, die da sich auch quasi versuchen, neue Sachen ins Leben rufen und somit quasi hat man nie einen Zeitpunkt, wo man sagt, da ist man spät dran, beziehungsweise auch das hat wieder seine Vorteile. Also für mich war es damals super schwer, eben einfach, als ich damals den Onlineshop hatte, Besuch auf meinen Onlineshop zu kriegen. Mittlerweile sind so viele Leute online, wenn ich einen Onlineshop habe und da ein paar Dinge mache oder ein bisschen Ads drauf schalte, dann habe ich relativ schnell viele Besucher drauf. Also auch das hat wieder seine Vorteile. Also ich würde sagen, die Vor- und Nachteile von früh oder spät wiegen sich immer auf.
So wichtiger Punkt, den du sagst, weil das ist ja oft die Ausrede von Menschen. Naja, da bin ich jetzt schon zu spät oder das ist jetzt, der Zug ist da schon abgefahren. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, wo du sagst, naja, jeden Tag wird ja irgendwas Neues ins Leben gerufen.
Absolut,
also es gibt da eigentlich nie zu spät. Das klingt aber auch so, deine Eltern haben dich ja da auch immer unterstützt. Das heißt, die haben dein Gründertum auch schon mit 12, haben da auch Potenzial gesehen und haben nicht gesagt, du Junge, nee, geh mal raus Fußball spielen, sondern die haben das gefördert, oder? Auch dadurch, dass du so früh einen Computer bekommen hast?
Ja, also absolut. Also meine Eltern waren zum Glück so, dass sie gesagt haben, sie unterstützen alles, aber sie waren nie Eltern, die mich zu irgendwas gepusht haben. Also sowohl im Sport als auch in der Schule, als auch da jetzt quasi mit meinen Geschäften. Sie haben immer alles ermöglicht und da bin ich in einem sehr quasi freien Umfeld aufgewachsen. Aber haben auch nie irgendwie jetzt groß dann gesagt, hey, ich helfe dir jetzt da nochmal weiter, was auch gut war. Weil ich konnte mich einfach immer selber da bewegen, wo ich wollte. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
Jetzt hattest du, wie gesagt, mit dieser eBay-Geschichte mit 12 mega Erfolg, hat dir natürlich wahrscheinlich mega Auftrieb gegeben. Du hast gesagt, okay, jetzt wird das aber alles teurer bei eBay, ich gründe jetzt meinen eigenen Online-Shop. Das hat dann aber schlussendlich nicht wirklich funktioniert.
Ja, also ich habe dann eben in dem Alter quasi, denkt man da auch oftmals nicht in die komplette Gänze. Also ich habe einfach gedacht, okay, ich mache jetzt einen Online-Shop und dann quasi spare ich mir die Gebühren und alles läuft super und ich habe da noch mehr Marge. Was ich dann einfach quasi gemerkt habe, ist ja blöd, weil dafür, dass ich ja bei eBay Gebühren zahle, übernehmen die für mich die Werbung. Das heißt quasi, ich habe erstmal einen Onlineshop, wovon keiner weiß. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kriege ich denn jetzt Leute drauf, ohne viel Geld zu zahlen? Und dann kam ich zu dem Thema Suchmaschinenoptimierung. Also ich habe dann meinen Shop optimiert für Google, damit ich bei Google eben möglichst weit oben gelistet werde, ohne dass ich dafür was zahle. Bei Google gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich zahle dafür, das sind die klassischen Ads, also die Werbeanzeigen, oder kostenlos. Und dafür muss ich verschiedene Sachen auf meiner Seite tun. Und da habe ich mich dann auch sehr schnell reingefuchst und dann eben mir selber das beigebracht, wie ich da besser gelistet werde. Wofür es heutzutage viele Agenturen gibt, viel mehr Informationen, war das damals alles so Pioneering, wie man sagt. Also ausprobieren und erforschen. Aber genau, das habe ich dann auch festgestellt. Und dann habe ich es eigentlich geschafft, diesen einen Online-Shop erfolgreich zu machen, also für Rucksäcke. Habe aber dann den zweiten zwei Jahre später gegründet, weil ich mir dachte, wie mache ich das Ganze jetzt noch größer? Und das war zu einer Zeit, ich meine, mitten in der Pubertät, da war ich 15, 16, irgendwie schon mit den ersten Mädels Kontakt gehabt, da war dann Mode irgendwie auf einmal wichtig und dann habe ich gedacht, ja, boah, meine Freunde lassen so viel Geld bei Mode, eigentlich doch ganz cool, wenn ich doch auch Mode verkaufen würde, weil irgendwie lassen da die Leute mehr Geld als bei Rucksäcken und Taschen. Hab aber eine Sache unterschätzt, auf die dann später Zalando und About You und so auch gekommen sind, nämlich, dass Mode eine riesengroße Returnquote hat. Mhm. Riesig, riesig. Und die hatte ich so unterschätzt, dass sie uns quasi wirklich in den finanziellen Ruin quasi gezogen hat, beinahe. Also wir sind dann mit einem blauen Auge davon gekommen, aber es war so, dass wir quasi, weil der Modebereich läuft so ab, dass ich quasi, wenn ich jetzt sage ich, also wir waren immer Retailer, also halt wir haben Marken bezogen wie ein Pepe Jeans oder dergleichen. Und wenn ich da quasi als Händler einsteigen möchte, dann muss ich immer zwei Kollektionen ordern. Immer quasi die fürs nächste halbe Jahr. Also wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich die für Frühjahr, Sommer ordern, aber auch zugleich die für Herbst, Winter. Das heißt, ich gehe immer mit zwei Kollektionen quasi in Vorleistung. Und ein Onlineshop braucht nicht nur eine Marke, sondern fünf. So. Und das heißt quasi, ich habe das ganze Spiel fünfmal und auf einmal quasi kamen die ganzen ersten Waren. Wir haben das eingestellt, wir haben den Shop erfolgreich gemacht und hatten viele Bestellungen und auf einmal kam quasi alles wieder zurück und dann auch quasi ausgepackt, benutzt, nach Rauch riechend, also auch wirklich so, dass man auch Probleme hatte, das dann wieder zu verkaufen. Und das war dann im Alter von 17, hat mich das eigentlich quasi, habe ich mich da ein bisschen verhoben und war da wirklich so kurz vor der Privatinsolvenz. Habe zum Glück es geschafft, durch viele Dienstleister oder Lieferanten, die dann gesagt haben, okay, ich warte auf meine Zahlung, mich da selbst rauszuheben. Aber das war sehr, sehr knapp. Und so schnell kann es halt einfach auch gehen.
Aber es hat dich ja nicht davon abgehalten, in diesem Gründertum zu bleiben. Wie würdest du jetzt rückblickend diese Herausforderung, würde ich mal sagen, ich will nicht niederlagen, eine Herausforderung, aber so die erste Klatsche ja auch so ein bisschen. Ja. Du kannst mir vorstellen, du warst ja in so einem Hey und alles klappt und genau. Yeah und ich bin hier auf der Autobahn mit 300 unterwegs und auf einmal kommt so, okay, jetzt muss ich doch mal abbremsen auf 30. Wie würdest du das rückblickend bewerten? War das vielleicht auch wichtig, damit man nicht übermütig wird oder wie ordnest du das ein?
Also absolut, also ich bin für alles eigentlich immer am Schluss dankbar, was passiert, weil alles für irgendwas gut ist. Das ist immer so ein abgedroschener Floskel, aber es stimmt. Und genau, und jetzt ist ehrlicherweise schon wieder so lang her, dass die ersten Jahre habe ich davon viel mehr noch profitiert. Jetzt habe ich es immer noch, also sowas vergisst man ja nicht, aber genau wie du richtigerweise sagst, also ich meine, man lernt einfach bei Dingen nochmal genau hinzuschauen, nochmal genauer Sachen durchzurechnen, nochmal, auch wenn es mal läuft, zu sagen, okay, nein, ich bleibe auf dem Boden, weil kann ja auch ganz schnell anders gehen. Und das ist in jedem, wir in der Startup-Szene sprechen von Venture, also in jedem Unternehmen, in jeder Gründung ist das einfach so, dass es große Beispiele auch gibt, wo Firmen, die milliardenschwer sind, irgendwo Fehlentscheidungen machen und auf einmal ja eine Insolvenz anmelden müssen. Und das ist einfach das Leben eines Unternehmers. Und das quasi mal so selber zu spüren, hilft schon, quasi den Ball immer flach zu halten. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Mhm. Aber gibt ja auch manche Menschen, die haben dann eben so eine Klatsche und machen dann ganz was anderes. Stand das bei dir mal zur Diskussion, dann eben vielleicht doch mal zu studieren oder eine Ausbildung zu machen?
Also ein bisschen habe ich es ja dann quasi was anderes gemacht, weil ich habe gesagt, okay, E-Commerce, das ist mir zu kapitalintensiv und alles, was es heutzutage gibt, Investoren und die ganze Szene, die war zum einen damals noch nicht so da, zum anderen war das für mich einfach in dem Alter gar nicht verständlich, dass ich Leute habe, die mir Geld geben, damit ich dann das vorfinanzieren kann und dafür Anteile bekomme. Also für mich war einfach vieles, wo ich sagen würde, da würde ich heute ganz anders rangehen, war einfach damals weder, wie gesagt, so sehr strukturell da, noch verständlich. Und ich habe dann quasi den Bereich gewechselt aus E-Commerce und habe dann das Wissen, das ich mir angeeignet habe zum Thema Suchmaschinenoptimierung, also wie kriege ich Seiten bei Google höher gelistet, habe dieses Wissen dann einfach als Art Berater an große Firmen weiterverkauft. Und das war dadurch toll, weil ich brauchte nur meinen Laptop, meinen Kopf und bin losmarschiert und habe dann mit einem Partner, den ich auf einer Konferenz kennengelernt habe, mit dem ich bis heute zusammenarbeite, dann einfach sehr, sehr große Firmen beraten und das war wirklich toll. Und dadurch habe ich auch sehr viele Schulden, die ich eben durch die Online-Shops aufgebaut habe, dann abstottern können. Also von dem her habe ich schon ein wenig was anderes gemacht, aber jetzt nicht komplett irgendwie, jetzt, wie du gesagt hast, das Beispiel studiert, sondern für mich war einfach immer klar, okay, ich muss weitermachen, um das wieder zu lösen, was ich da irgendwo verbockt habe. Also von dem her gab es gar nicht so viele Alternativen.
Mhm. Mittlerweile bist du ja Geschäftsführer von Ride und ihr macht ja eigentlich genau das, was du früher für die Firmen gemacht hast. ja, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt als Software. Genau.
Also wir und so quasi mein ganzes Leben kam immer eines zum anderen, weil ich habe immer so, es gibt ja auch da dieses Bild, wenn Gott dir Zitrone gibt, mach Limonade draus. Mhm. Und genauso habe ich es eigentlich auch immer gesehen. Also ich habe quasi dann in der Beraterzeit, wo ich einfach mit meinem Partner zusammen viel Firmen beraten habe, gemerkt, ganz viel, was ich tue, mache ich eigentlich quasi jedes Mal gleich. Und eigentlich könnte das doch auch von der Software gemacht werden. Und dann haben wir angefangen, eine Software zu bauen, erstmal für uns. Und dann gemerkt, okay, in dem Markt gibt es da so viel Nachfrage nach sowas, dass wir es einfach mal angeboten haben. Und dann wurde da relativ schnell ein Geschäft draus, ein Unternehmen draus und heute auch wirklich sehr erfolgreich, sehr groß. Wir haben 120 Mitarbeiter, sind international aktiv, haben mehrere tausend Kunden. Also wirklich ein tolles Geschäft, was wir da aufgebaut haben. Und aus diesem Geschäft wiederum ist dann auch die Bits & Pretzels entstanden, weil wir haben angefangen 2012 und zu der Zeit hat jeder über Berlin gesprochen. Damals war Oliver Samwer mit Rocket Internet in Berlin sehr untriebig und hat damals viele heute sehr erfolgreiche Firmen gegründet. Zalando, Home24 und so weiter, kam damals alles aus seiner Schmiede. Und ich saß damals da in München mit meinem Startup und mir gedacht, ja, blöd, dass alle über Berlin reden, weil irgendwie bräuchten wir auch ein bisschen mehr Presse, ein bisschen mehr Gründerszene, ein bisschen mehr Austausch. Und da habe ich Bernd Storm kennengelernt. Bernd Storm hat damals zu der Zeit Abolam gegründet oder hatte schon gegründet, aber damals betrieben. Also Abolam war ein Portal, um Abonnements zu kündigen. Und habe ihn dann getroffen, den das genauso genervt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass doch irgendwie versuchen, wie wir das ändern. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch irgendwas machen, was irgendwie zu München passt, zu Bayern passt. Weißwurstfrühstück, also klassisch Weißwurstfrühstück. Möglichst einfach, möglichst zitierbar. Haben dann auch gesagt, wo machen wir es? Ja, im Hofbräuhaus, auch so ganz klassisch. Und haben damit dann losgelegt und dachten eigentlich so, ja, wenn wir das machen und in unserem Freundeskreis erzählen, dann wird das einschlagen, weil es gab zu der Zeit wirklich nichts. Es gab keine Events groß in München. Und dann haben wir es gemacht und dann sind wir auch da erstmal so leicht auf die Schnauze gefallen, weil alle gesagt haben, ja, es ist cool, dass ihr ein Event macht, aber ich habe keine Zeit. Mhm. Weil jetzt ein bisschen übertrieben, in Berlin quasi gab es sehr viele Events und da konnte man sich sehr viel auf Events bewegen, auch noch zu der Zeit, wo in Berlin Mieten deutlich günstiger waren, also einfach der Lebensunterhalt deutlich günstiger war als verglichen zu München, wo in München jeder gesagt hat, hey, ist alles so teuer, ich muss Geld verdienen, weil kostet hier einfach alles so viel. Hat sich auch das mittlerweile alles sehr geändert, dass Berlin mittlerweile auch nicht mehr so günstig ist, aber somit war es wirklich auch da für uns am Anfang sehr, sehr schwierig, diese Leute wirklich zu überzeugen, fast zu zwingen, zu kommen und sich einmal dieses Event anzuschauen. Und das haben wir dann geschafft. Es sind 70 Leute gekommen und danach hat jeder gesagt, boah, toll. Das waren zwar 2-3 Stunden Investment von meiner Zeit, aber gutes Investment, weil ich habe tolle Leute kennengelernt. Das war irgendwie und danach kam dann die Reflexion so ein, ja stimmt, sowas braucht es in München. Und dann beim nächsten Mal hat dann auch noch der damalige Oberbürgermeister Ude zugesagt. Und dann kam 200. Und dann beim dritten Mal Ilse Aigner, die dann auch sofort dabei war, damals als damalige Wirtschaftsministerin und dann auf einmal hat es so einen Zug angenommen. Aber auch, weil vieles zusammengekommen ist. Also wir haben nicht aufgegeben, wenn Leute erstmal gesagt haben, nein, zu sagen, okay, wie kriegen wir es trotzdem hin? Hatten dann aber auch gute Unterstützung von Leuten, die gesagt haben, hey, wir glauben an euch. Auch das war sehr, sehr wichtig. Und dann auch immer quasi weiter geschraubt und Herzblut investiert. Ich glaube, das ist auch immer sehr, sehr wichtig, dass in alles, was man tut, irgendwo Herzblut reinfließen muss, weil das spürt man einfach auf der anderen Seite, spürt man als Konsument, das spürt man als Mitarbeiter, wenn da Herzblut drin ist oder eben nicht. Und das ist einfach was auch so wichtig ist, weil viele denken immer, okay, Gründertum oder Gründen ist etwas, das mache ich und dann werde ich reich. Und jetzt so mal ganz, ganz ehrlich gesprochen, wenn ich mal zurückschaue und jetzt mal wirklich die ganzen Stunden mal runterrechne, dann weiß ich nicht, ob ich über einen Stundenlohn, über einen Mindeststundenlohn kommen würde, aber darum geht's auch gar nicht. Das ist so eine Erfüllung und sowas Schönes und ich würde jedem wünschen, mal zu gründen oder jeder, vor allem wichtig auch jeder, weil wir haben vorher drüber gesprochen, es leider viel zu wenig Frauen gibt, die gründen, weil das einfach so eine tolle Erfahrung ist. Ja, das hat auch Schattenseiten, das hat auch ganz viel Schmerz, Leid, schlaflose Nächte, das will ich gar nicht jetzt irgendwie nicht nennen, aber für mich überwiegt einfach dann doch das Positive.
Ja, und ich glaube, was du gerade gesagt hast mit dem Herzblut, das ist ja auch das, was dich dann durch schlechte Zeiten trägt. Das ist ja auch, was jeder Künstler sagt, also jeder Musiker, wenn er dann eben auch mal Zeiten hat, wo keiner seine Musik hören wollte, aber der Wunsch, Musik zu machen, ist einfach so stark, der trägt dich dann halt auch durch sowas, wenn genau. du wirklich da begeistert bist von. Die Geschichte hast du bestimmt schon tausendmal erzählt, aber du musst sie ja auch nochmal erzählen. Wie habt ihr es geschafft, dass Barack Obama auf die Bits and Pretzels kommt?
Erzähle ich auch gerne nochmal, weil es wirklich so eine schöne Geschichte ist. Also erstmal auch da mit der Bits and Pretzels haben wir sehr früh angefangen, Menschen zu holen, die einfach bekannt sind, die inspirieren. Wo man vielleicht erstmal als Gründer sagt, oh, was haben die mit Gründertum zu tun? Aber irgendwo sind es ja auch Menschen, die aus ihrer Komfortzone regelmäßig rausgehen und auch da viele Naysayers hatten, wie man auch so oft mal sagt, wo sie gesagt haben, okay, ich mach's trotzdem. So. Und früh angefangen mit dem Richard Branson, damals auch Kevin Spacey, bevor das mit den Vorfällen rauskam, oder eben dann auch Barack Obama. Und bei allen war es eigentlich auch eine Sache immer sehr ähnlich, dass es nie so ist wie bei eBay, so nach dem Motto, okay, ich drück auf Buchen und dann kommt der am nächsten Tag, sondern diese Menschen haben tausende Anfragen, tausende Möglichkeiten und einen sehr, sehr vollen Terminkalender. Und genauso kann man sich das natürlich auch bei Barack Obama vorstellen. Und demnach war es so, dass wir über 3 oder 4 Jahre quasi wirklich angefangen haben, also 3 Jahre bevor er dann zugesagt hat, mit der Agentur von ihm, das wird alles über eine Agentur gemanagt, in Kontakt zu treten. Aber quasi, wir haben nicht nur das gemacht, sondern wir haben alles drumherum versucht zu bewegen, einzusetzen, was ging. Und auch da hat uns damals die Ilse Aigner eine Intro gemacht zum UN-Botschafter, zu dem wir Kontakt aufgenommen haben. Wir haben über seine Stiftung Kontakt aufgenommen. Wir haben sehr, sehr viele Videos hingeschickt und waren eigentlich über 3 Jahre fast wöchentlich mit irgendjemandem aus seinem Team im Austausch. Und es war irgendwann so, dass vielleicht auch die Leute gesagt haben, okay, die Nerven sind so stark, jetzt müssen wir irgendwie mal hin, damit es endlich mal aufhören. Hat auch funktioniert, wir haben seitdem jetzt auch mal wieder aufgehört. Aber ja, also es war wirklich viel, viel Arbeit. Und dann kam irgendwann, und das erinnere mich jetzt noch, als wenn es gestern wäre, im Juni an einem Abend, dann die E-Mail, die auch wirklich hieß, good things come to those who wait. Also quasi, das war der erste Satz, den damals die Mitarbeiterin, mit der wir quasi 3 Jahre im Austausch waren, die wusste, wie sehr wir es wollen, wie sehr wir warten mussten, dann direkt in den Betreff geschrieben hat. Und dann, nächster Satz war einfach, ich bin glücklich, euch mitzuteilen, dass Barack Obama kommen wird. Und das war ein Wahnsinnsmoment. Und ab dem Zeitpunkt quasi, also ja, ich war damals bei einem Essen, bin ich dann wieder zum Essen zurückgegangen, als ich dann eben mit meinem Team telefoniert habe. Und dann war erstmal so, okay, alles so surreal. Und am nächsten Morgen, ich konnte auch gar nicht schlafen, habe ich gedacht, okay, um 6 Uhr, ich rufe meine Mutter an und erzähle ihr das. Und die ist gleich reingegangen, Andreas, was ist passiert? Und ich so, Barack Obama hat zugesagt. Also, oh mein Gott. Und dann ging wirklich diese ganze Welle los. Und das war so schön. Und viele fragen mich auch immer, wie war der Moment dann, als er da war? Und der Moment war natürlich atemberaubend, weil es ein sehr charismatischer Mensch ist, den man nur vom Fernsehen kommt, der dann vor einem steht, einem die Hand gibt, da ist, eine wahnsinnige Präsenz hat und natürlich ist dieser Moment einzigartig, aber der ist so vorbei. Mhm. Das ist wirklich, also man ist ja auch so voll Adrenalin, also man bekommt das dann in dem Moment gar nicht so mit. Und wenn viele Leute fragen, wie war das, dann würde ich sagen, das eigentlich Schöne, und das war zum ersten Mal im Leben, als ich das so richtig realisiert habe, und das versuche ich mir auch immer wieder mal in Erinnerung zu rufen und mitzunehmen, das eigentlich Tollere war der Moment ab der Zusage bis zu dem, dass er da war. Warum? Weil wir einfach in dem Team so viel gemacht, erlebt, gearbeitet, geschwitzt, diskutiert haben. Und das war eigentlich das Schöne, weil man, es heißt ja auch, und das ist auch so ein abgedroschener Floskel, so, genieße den Weg und nicht das Ziel. Und das war genau so. Also das Ziel, Barack Obama hier in München auf der Bühne, war so da und weg. Und das war toll, das war schön. Aber in dem Zeitpunkt oder quasi in dem Moment habe ich einfach diesen Weg sehr genossen. Mhm. Und der Weg war so viel schöner irgendwo oder einfach mehr. Und das versuche ich eigentlich quasi jetzt immer so auf meine anderen Sachen mir jedes Mal, wie gesagt, in Erinnerung zu rufen und auch viel mehr zu leben. So dieses, ja klar, es gibt Umsatzziele, verschiedene Ziele zu internationalisieren und so weiter. Und die sind so schnell, dann, wenn sie da sind, dann hat man ja dann schon wieder sein Nächstes. Ja. Also man ist ja dann nie so, okay, jetzt habe ich es geschafft und ruh mich mal aus, sondern eigentlich in dem Moment, fast sogar 5 Minuten vor dem Moment, wo ich es geschafft habe, sage ich, okay, und jetzt weiter und weiter. Mhm. Und das ist auch die von außen betrachtet, dieses Hamsterrad, wo man ja auch aufpassen muss, dass man sich nicht verliert, dass man nicht in einen Burnout kommt oder verschiedenste Sachen. Und da war es wirklich so bei Barack Obama, wo ich sage, das war davor einfach so unfassbar schön und eine ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Und so viel waren auch bei euch auf Sendungen, tausende Sachen, die sich da auf einmal, wo sich Türen meterweit aufgemacht haben und wir eigentlich nur da waren zu sagen, wir brauchen mehr Zeit, um noch mehr zu nutzen, um noch mehr zu tun, weil das einfach so ein einmaliger Moment ist. Aber trotzdem war alles schön und genau richtig, wie wir es gemacht haben.
Oh, fantastisch. Ja, und was du sagst, also man sagt, gibt auch diesen schönen Spruch, dein Erfolg von heute ist der Kompost von morgen. Also man sollte sich halt nie auf den Erfolg ausruhen, weil... Ja, aber ich würde gerne, weil du es auch gerade selber nochmal angesprochen hast, mit dir über das Thema Burnout sprechen. Du hattest keinen Burnout, zumindest nicht offiziell bekannt.
Oder würdest du
das anders deuten?
Also ich hatte mal quasi vor 4-5 Jahren einen quasi, nennt man Nerveninfarkt. Also das war, wo meine Nervenbahnen quasi mal ganz kurz, weiß nicht, wie das medizinisch korrekt quasi beschreiben soll, aber ganz kurz so ein An-Aus quasi Knopf gedrückt wurde und da war dann quasi meine Hand oder mein Finger taub für eine längere Zeit. Das ist zum Glück alles wieder weg, aber das hatte ich und das quasi ist aus zu viel Stress entstanden und ich war damals auch dann bei verschiedenen Ärzten und die haben eigentlich schon gesagt, ja, schon eigentlich eher ein Burnout, aber was magst du im Grunde mit einem Burnout sagen, der mehrere Firmen am Laufen hat? Kannst du jetzt nicht sagen, okay, jetzt mach mal irgendwie ein halbes Jahr Pause, sondern das muss ja irgendwo weitergehen. Und seitdem habe ich angefangen, ganz viel mit einem Coach zusammenzuarbeiten. Das nennt sich bei ihm Persönlichkeitsentwicklung und Leadership. Das waren die zwei Sachen, wo ich dann sehr, sehr viele Workshops besucht habe. Also quasi jedes Vierteljahr war ein Workshop, also alle 3 Monate. Und habe das die letzten 5 Jahre gemacht und wirklich jeden Workshop mitgenommen, also quasi 4-mal im Jahr war ich bei ihm, jeweils in Gruppen und habe aber ansonsten zwischen den Zeiten viel mit ihm telefoniert, viel mit ihm gearbeitet und damals quasi angefangen, Dinge anders zu sehen, weil ich war schon in einem Modus, so verbissen in Dingen zum einen und zum anderen so getrieben von einem, es darf nicht scheitern. Und das hat mich wirklich zu einem Moment gebracht, wo dann irgendwann mein Körper gesagt hat, stopp. Und wo auch reflektiert betrachtet, hätte ich das nicht angegangen, wüsste ich jetzt nicht, wo ich jetzt wäre, weil ich wäre trotz dem Zeichen mit meinem Arm weit in die Richtung gelaufen, weil es für mich nur die Richtung gab von meinem Horizont. Also mein Horizont war einfach so, ich darf nicht scheitern, darf nicht passieren. Und eben durch eine Bits and Pretzels hat man ja noch mehr Publikum, was auf einen schaut. Also und
schon auch ein Druck dann dahinter.
Ein Druck,
ne?
und auch ein paar Leute, die es auch vielleicht auch mal sehen würden. So einer, auch beim Andi klappt es mal nicht. Jetzt auch gar nicht, ist das Schadenfreude. Aber man sagt ja schon irgendwie, ein bisschen freut es einen ja manchmal, wenn man sieht, okay, auch der hat mal was nicht geschafft. Wie gesagt, würde es nie sagen, dass mir einer das wünschen würde, aber sowas spürt man. Also
beruhigt oder halt oder vielleicht fürs eigene Leben, weil man dann weiß, okay, das Leben ist halt, es gibt keinen, bei dem es immer nur gut läuft und
richtig.
Macht ja auch authentisch dann letztendlich.
Und, man spürt das aber auch, aber will es ja nicht zulassen. Man will ja nicht der sein, der dann dir das ermöglicht, dieses quasi schon immer Gewusste dann Realität werden zu lassen. Und von diesem Druck war ich einfach so getrieben. Genau, und das habe ich jetzt, und da habe ich lange gebraucht, also wirklich 4-5 Jahre, um da jetzt quasi in einen anderen Modus zu kommen. Ganz quasi weg von dem bin ich nicht und vielleicht komme ich auch nie davon komplett weg, aber in einem Modus, wo ich sagen würde, der ist sehr viel vernünftiger und sehr viel besser, weil ich einfach weiß, okay, ich gebe immer Maximales rein, entweder das klappt oder das klappt nicht. Und davor war so, nee, ich opfere mich auf. Und das, glaube ich, haben aber ganz viele Gründer, weil man ja irgendwo mit seiner Gründung, mit seinem Produkt so zusammenwächst. Man sagt auch immer, das ist irgendwie wie ein Baby oder wie dann irgendwie ein Familienmitglied. Und genauso ist es ja, weil man irgendwie sagt, so das habe ich doch jetzt losgetreten und das darf einfach nicht sterben.
Ja.
Und zum einen ist es natürlich gut, diesen Drang, diesen Willen zu haben, weil ansonsten würde auch viel nicht funktionieren. Ich glaube, ganz viele erfolgreiche Unternehmen, zum Beispiel Airbnb, die waren alle kurz vor einem Firmentod und haben es dann doch irgendwo nochmal geschafft. Aber es ist halt so diese Balance und es ist auch ganz schwierig, dann als Gründer selber zu erkennen, wann gebe ich jetzt genau das Maximale rein, was ich reppen muss und wann gebe ich mich auf oder opfere mich zu sehr auf. Und das ist was ich die letzten Jahre einfach nochmal mehr lernen durfte und mich selber einfach sehr stark entwickeln durfte.
Wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht?
Das ist eine gute Frage. Das ist Mitte des Jahres gewesen, auf Bali, aber auch schon wieder zu lange her. Mhm. Es aber liegt daran, dass wir gerade bauen und deswegen ich so in dem Baustress bin. Mhm. Aber ja, ich versuche es mittlerweile auch wirklich so mindestens zweimal im Jahr dann wirklich für 2 Wochen zu machen. Und jetzt in dem Jahr war es auf Bali für 17 Tage. Ich glaube, das war mein längster Urlaub, den ich je hatte. Also quasi auch das war nie so wirklich da, mhm. weil das andere auch immer so viel Spaß mhm. gemacht hat. Und dann wirklich zu sagen, und das ist ja auch so, dass man auch sagt, auch das ist eine gewisse Sucht. Also man redet von der Sucht beim Rauchen, Alkoholsucht und so weiter, aber es gibt schon auch die Arbeitssucht.
Mhm. Hattest du einen Laptop dabei?
Hatte ich dabei und habe ihn auch benutzt, aber weniger. Und auch das, also ich hatte vor 2, 3 Jahren dann auch mal so Momente, wo ich auch viel, also kurz vor Covid, viel dann wirklich komplett Dinge gemacht habe, wie ich war im Kloster, ich war in Sri Lanka auf Ayurveda für 14 Tage, immer Laptop komplett aus und so weiter. Und das war gut, also es war gut, dass ich viele so Extreme gemacht habe mhm. und jetzt für mich sowas finde, dass so dieses Extrem auch wieder nicht hilft. Also ja. es hilft nicht, in Urlaub zu gehen und nichts und jetzt quasi zwinge ich mich, sondern mhm.
Und danach vor allem wieder
wieder Vollgas geben mhm. zu müssen, weil er dann 2 Wochen ja. liegen geblieben ist, sondern ich habe für mich, glaube ich, jetzt mittlerweile ganz gute Balance, manchmal besser, manchmal schlechter und auch da immer mehr das Thema von Ritualen, was jetzt irgendwie die letzten 12 Monate wenig geklappt hat, aber jetzt dann mein Ziel für das nächste Jahr ist wieder mehr zu machen, was einfach auch sehr, sehr hilft. Also
irgendwie hast du eine Morgenroutine?
Genau, das also morgens nicht, sondern eher ich habe es immer abends, mhm. weil morgens bin ich einfach zu unruhig, morgens muss ich los, aber vor allem innerhalb von Covid im ersten Jahr hatte ich das wirklich sehr, sehr gut, so eine wirklich tolle Abendroutine. Also wo ich dann wirklich auch ab 18, 19 Uhr dann geschafft habe, Laptop auszumachen, dann gut in den Abend bewegt habe. Und das, wie gesagt, in diesem Jahr war einfach sehr viel neue Dinge, die neue Baustellen im wahrsten Sinne auch wirklich, die es mir nicht ermöglicht haben, da zu meinen Routinen quasi die beizubehalten. Aber auch das ist ja dann das normale Leben, dass man aber dann trotzdem immer wieder mal dann schaut, okay, und das ist, wie gesagt, mein großes Ziel fürs nächste Jahr, diese Abendroutinen wieder einzuführen, am Wochenende wieder öfter zu sagen, okay, ich lasse das Handy wirklich komplett aus mal für den Tag, so wie es auch mal gut geklappt hat. Also ich habe die Sachen schon erlebt und weiß, wie gut das ist. Ja. Aber wie gesagt, manchmal geht's halt auch nicht. Und dann ist es dann wiederum auch ein Zwang dann und dann auch schlimmer zu sagen, okay, man zieht das jetzt durch, weil man muss das jetzt. Mhm. So, und ich glaube, da ist immer so das gesunde Maß dann einfach mhm. ganz gut, ja.
Und ich glaube, das ist ja eine Herausforderung, die haben fast alle Gründer, da eben diese Balance zu finden, ja. wenn man da so drin ist und so begeistert ist. Aber vielleicht noch kurz, was hast du da für eine Routine? Also meditierst du, machst du Yoga oder hörst du einfach nur Musik oder gehst du spazieren, machst du Sport? Also ich habe gelesen über dich, du hast auch noch, warte mal, hier an mehreren Triathlons teilgenommen. Also du bist schon auch so ein Typ der Extreme. Also wenn, dann ja. aber auch richtig.
Ja, genau.
Aber was ist da so deine Abendroutine gewesen?
Genau, also Abendroutine war da einfach sehr stark Gerät aus, also quasi Laptop, erstmal so, wie gesagt, 18, 19 Uhr auszumachen. Dann habe ich einfach mit vollem Sinn gegessen, also mhm. quasi nicht irgendwie mhm. Mich abgelenkt. Und wie gesagt, in dem Jahr, wenn man vor allem meine Freundin fragen würde, was das genaue Gegenteil, also wenn man im Essen die ganze Zeit am Handy und was auch immer, aber das habe ich damals einfach sehr gut gemacht, also quasi wirklich alles ausgelassen, erstmal mich voll aufs Essen eingelassen und danach quasi wirklich ein Buch gelesen, eine entspannende Musik reingemacht und dann eigentlich so um 11 Uhr, 11:30 schlafen gegangen. Und das hat einfach gut getan. Teilweise dann eben auch nochmal meditiert vom Schlafen, also so eine 20-minütige Zen-Meditation, die kann ich abends einfach deutlich besser machen, weil ich weiß, okay, ist alles erledigt mhm. und heute kann ich eh nichts mehr machen. Und dann eben auch noch so eine, ist von Anselm Grün, nennt sich Türschließerübung, also quasi den Tag dann wirklich quasi so abzuschließen und nochmal zu reflektieren, also zu sagen, okay, was war denn heute alles, was habe ich denn eigentlich geschafft, weil oftmals vergisst man ja die Dinge, sondern oftmals sagt man, oh, die 5 Sachen muss ich noch machen, so, richtig, aber trotzdem auch immer zu sagen, was war denn heute, was ist denn passiert, was denn auch Gutes, Schlechtes passiert und dann aber auch bewusst zu sagen, okay, ich lasse das jetzt alles damit sein, weil heute Nacht kann ich es eh nicht mehr ändern und morgen versuche ich dann quasi, das nochmal neu in Angriff zu nehmen. Und die Sachen halfen sehr. Und bei der Meditation war es einfach mal eine Zen-Meditation. Das heißt, quasi wirklich ungeführt. Und da war ich auch vor 3 Jahren in einem Zen-Meditationskloster. Das ist im Allgäu. Das kann ich auch sehr empfehlen. Wo ich das dann zum ersten Mal gelernt habe. Weil ich war da für 5 Tage. Und Zen-Meditation, also wirklich da sitzen für 20 Minuten und
ohne
nichts,
alles, ne? Genau.
An nichts denken oder nichts zulassen. So ist quasi der richtige Sprech. Und das ist, und ich war dann den ersten Tag und dann irgendwie im Kopf die ganze Zeit quasi wie so ein Äffchen quasi ständig Gedanken gehabt und dann genau war dann so jedes Mal quasi ein Coaching, wo ich gefragt wurde, wie ist es denn? Und dann habe ich hier nach dem zweiten Tag gesagt, also ich sitze da 20 Minuten und habe nur tausende Ideen, aber ich, das ist nichts, keine Ahnung, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wie komme ich dazu? Und dann hat sie zu mir nur gesagt, dann versuch mal quasi an nichts, also quasi zu zählen, also einfach 1, 2, 3 und das mal zu machen. Und quasi dich auf einfache Dinge einzulassen. Das hat mir dann wirklich geholfen. Und dann ab Tag 4 hat es voll geklappt. Also mein Gefühl war, ich habe 20 Minuten an nichts gedacht. In Realität wahrscheinlich 10 Sekunden. Aber das war schon ein sehr, 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 sehr toller Moment und bringt einen wirklich wahnsinnig runter. Und das habe ich dann regelmäßig gemacht. Also immer für 20 Minuten am Abend Timer an und nach 20 Minuten gibt es einen Gong. Und dann quasi geht man eigentlich in einem sehr guten, entspannten Modus ins Bett. Und schläft auch besser.
Ja.
Also das ist ja auch alles wieder ineinander bedingt. Also wenn man das ja schafft zu machen, dann hat man so viel besseren Schlaf, so viel mehr Energie am nächsten Tag, dass man mehr umsetzen kann.
Ja.
Und dieses quasi immer im Hustle-Modus zu sein, bewirkt dann leider einfach oftmals das Gegenteil. Und obwohl ich es weiß, ist mir in diesem Jahr nicht gelungen, weil man dadurch nicht besser wird. Man hat dadurch nicht mehr Energie, man schafft dadurch nicht mehr, ganz im Gegenteil. Ist es aber einfach eine wahnsinnige Disziplinsache, zu sagen, okay, ich mache das jetzt so. Egal, was jetzt am Abend noch für Calls oder für Termine oder für Sachen anstehen. Nee, ich bleibe jetzt bei meiner Routine. Also wie gesagt, Ziel für nächstes Jahr, das wieder mir einzuführen.
Bist du glücklich?
Ja.
Das ist schön. Was sind, wenn du mal, also du hast dir wahrscheinlich als Kind auch nicht gedacht, dass du bist jetzt wie alt mittlerweile, 33?
Richtig.
Bist jetzt Geschäftsführer von einem internationalen Unternehmen, sehr erfolgreich, wenn man mal die Seite betrachtet. Hättest du dir das als Kind vorgestellt oder warst du als Kind so, ich will mal Fußballer oder Feuerwehrmann werden?
Das ist eine wahnsinnig schöne Frage, weil als Kind habe ich immer gesagt, ich will Erfinder werden.
Ach.
Ja, es ist wirklich witzig.
Ach, wie schön.
Ja, ja. Und damals war halt so Erfinder, was? Und dann habe ich eben alle Fragen gefragt, was macht man denn als Erfinder? Und dann habe ich so einfache Sachen wie dich nervt so auch, dass du im Klo bist und dann irgendwie die Klopapierrolle selbst runter quasi reißen musst. Kann man doch erfinden, dass es jemand, dass es automatisch funktioniert und so einfache Banalitäten habe ich mir dann als Kind vorgestellt. Und solche Sachen erfinde ich dann den ganzen Tag. Und dann haben alle gesagt, ja, wie verdient man da Geld? Und keine Ahnung, ist egal, aber ich werde Erfinder werden. Und irgendwo am Ende des Tages ist
bist
es ja
genau
so.
Das,
ja, genau, genau. Also
wie
von
schön.
Dem her hätte ich nie gedacht, dass das quasi ein Unternehmer ist, dass das so sich ausgestaltet und hätte auch nie gedacht, dass, wie du vorher gesagt hast, dass man da Unternehmen baut mit über 100 Leuten, das international tätig ist, das nie, sondern einfach nur einer Passion folgend. Und das ist das, das war ja auch angesprochen, auch das Thema Triathlon und so. Ich mache einfach immer nur Dinge, die mir Spaß machen und wo ich einfach quasi aufgehen kann. Dann leider immer zu einem gewissen Extrem, aber so klein ins Extrem muss man ja einfach gehen, um Sachen ja einfach am Schluss gut zu machen. Weil wenn man ja nur immer sagt, okay, ich mach's halt so wie der andere auch, dann kommt man halt aus dem Mittelmaß nicht raus. Und vor allem im Gründertum geht's ja darum, Produkte zu schaffen, die besser sind, die mehr können, die anders sind, die Probleme lösen. Und da muss man irgendwo sich quasi auch diese extra Meile, wie man ja sagt, auch oftmals gehen.
Das war jetzt schon auch ein Tipp für alle, die vielleicht selber gerade überlegen zu gründen. Also wirklich da nicht das mit halbem Herzen zu machen. Du hast vorher davon gesprochen, man muss wirklich das mit aus tiefstem Herzen wollen und wirklich auch mit Herzblut dabei sein. Was wäre denn noch ein Tipp, den du vielleicht selber gerne gehabt hättest an deiner Gründeranfangszeit?
Also eine Sache, und das ist auch sehr, sehr gut, dass du es ansprichst mit diesem halben Herzen, weil das oftmals die Leute, also in meinem Umfeld, dann teilweise auch falsch verstehen. Also ich habe Menschen bei mir, auch bei Ride, die gekündigt haben und gesagt haben, hey, ich möchte jetzt selbst gründen und deswegen kündige ich. Und also ich würde nie auch sagen, das ist richtig oder falsch, aber meine Empfehlung, und die kommt wirklich von dem auch, wie ich selber erlebt habe, ist immer, gründet nebenbei oder fangt nebenbei an, weil es so viel einfacher macht. Und ich selber habe alle Dinge, die ich gemacht habe, selbst Sachen mit eBay. Ich war Schüler, das war nebenbei. Ich hatte meine quasi Unterkunft, natürlich damals anders, aber das war alles da bezahlt. Das heißt, wäre das gescheitert, hätte ich nie alles verloren. Und da gibt's verschiedene Ansichten. Da gibt's auch viele, die sagen, nee, Gründertum muss sein, Job kündigen voll rein und so weiter. Ich persönlich würde immer sagen, macht's nebenbei. Und Menschen, denen ich das sage, die versuchen das dann auch und an irgendeinem Punkt kündigen sie dann trotzdem, weil sie sagen, ich habe es jetzt versucht, aber es geht nicht. Wo ich persönlich sage, wenn das schon so ist, dann würde ich wirklich in Frage stellen, ob es dann so wird oder anders wird, wenn du es jetzt voll machst, weil was soll dann anders sein? Also entweder du hast den richtigen Antrieb und dann machst du es auch nebenbei. Dann machst du es am Wochenende, dann machst du es nachts, dann ist dir das egal oder eben nicht. Also das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Das ist quasi das Erste. Ansonsten, was ist mein Tipp, vor allem für junge Menschen? Ich habe jetzt, wie gesagt, per Zufall früh gegründet und bereue nichts und fand es auch irgendwo auch sinnvoll und gut. Würde ich es jetzt quasi nochmal machen und ein bisschen strategischer machen, dann würde ich eher erstmal bei Firmen anfangen. Also quasi dann würde ich erstmal zum Beispiel zu einem Investor gehen und würde bei einem Investor arbeiten. Also wirklich mal schauen, wie arbeiten Investoren? Was sind Bewertungskriterien? Wie funktioniert das? Wie funktionieren Pitches? Was wird bei den gut schlecht bewertet? Also wirklich quasi anfangen, hinter die Kulissen zu schauen. Das wäre quasi der erste Schritt, den ich machen würde. Ich würde zu einem Investor gehen, würde dort einfach als Junior, als Praktikant, als was auch immer, da mal einfach ein Jahr arbeiten. Würde dann nach dem Jahr, würde ich hergehen und würde sagen, okay, jetzt nehme ich mir eines, wo sie rein investiert haben und mache da ein Praktikum. Also in eines, was quasi es geschafft habe, von einem Investor Geld zu bekommen, würde da ein Praktikum machen oder eine Juniorstelle antreten und dann das vielleicht nochmal bei einem zweiten Startup. Also würde bei zwei Startups reinschauen und dann würde ich in eine Gründung gehen. Weil meines Erachtens würde man da so viel Sachen lernen und mitbekommen, die ich mir auch beibringen musste, aber halt Jahre gedauert haben und so viel schmerzhafter waren, wie wenn ich das quasi schon anders gesehen hätte. Und das heißt nicht, dass es der perfekte Weg ist, gar nicht. Aber ich glaube, viele, die unterschätzen, was man aus Firmen mitnehmen kann, wenn man es einfach erlebt, wie es läuft und auch wie es nicht läuft. Und das habe ich zum Beispiel nie gemacht. Also ich habe nie irgendwo gearbeitet, war nie irgendwo angestellt und weil es sich bei mir einfach nicht ergeben hat. Und jetzt quasi hätte ich jetzt eher so die Möglichkeit, das ein bisschen zu planen und würde sagen, okay, ich möchte irgendwann gründen, aber ich weiß einfach noch nicht wann, wo, wie. Dann würde ich sagen, fang doch an, in der Szene zu arbeiten, weil ihr kriegt einfach so viel mit. Wie gesagt, auch Dinge, die nicht gut laufen, ist ja auch ein gewisses Learning, damit man dann am Schluss bei der eigenen Unternehmung einfach viele Sachen nicht, viele Pitfalls nicht mitnehmen muss.
Ja, die ganzen Kinderkrankheiten dann quasi schon mal ausgemerzt sind. Ja. Sehr interessant. Andi, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deinen Besuch. Das war wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich glaube, da war ganz viel drin, auch für viele, die vielleicht noch relativ am Anfang stehen ihrer Gründung oder auch für auch alte Gründerhasen so wie du. Vielen Dank für deine ehrlichen Worte.
Dankeschön für die Einladung und fürs Zuhören.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.